Liebe Gemeinde, Joy Davidman berichtet in ihrem Buch Rauch über dem Berg von einem Missionar in Afrika, der den Häuptling eines kriegerischen Stammes zum Christentum führen wollte. Der Häuptling war sehr alt und er lauschte geduldig auf die Worte des Missionars. Und schließlich antwortete er aber: Du sagst mir, dass ich nicht die Frau meines Nachbarn nehmen darf? Stimmt, sagte der Missionar. Und sein Elfenbein und seine Ochsen darf ich auch nicht stehlen? Ganz recht, antwortete der Missionar. Und ich soll nicht den Kriegstanz tanzen, um meinen Nachbarn dann auf seinem Pfad zu überfallen und zu töten? Völlig richtig, erwiderte der Missionar. Da stellte der Häuptling fest: Dann bin ich ja Christ, denn ich bin viel zu alt, das alles zu tun. Alt sein und Christ sein ist wohl dasselbe? Liebe Gemeinde, was war schiefgelaufen in diesem Disput? Der Missionar hatte eine Gesetzesreligion verkündigt, im christlichen Gewand natürlich. Er hatte aber nicht das Evangelium von Jesus Christus bezeugt. Das gleiche Problem mit der Gesetzesreligion statt Evangelium hatten die Gemeinden in der Provinz Galatien zur Zeit Paulus. Sie waren im Begriff, das Evangelium zu vergessen und zu ersetzen durch eine Gesetzesreligion. Und deshalb hat Paulus an die Gemeinden in Galatia einen leidenschaftlichen Brief, einen Ruf zur Rückkehr zum Evangelium geschrieben. Wir hören unseren Predigttext aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 25 bis 6, Vers 10. Wenn wir im Geist leben, schreibt Paulus, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, öffne dein Wort für uns und öffne unser Herz, dass wir es mitnehmen, behalten können, bewahren können. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben ja den Text mitlesen können. Dieser Text ist so dicht in seinem Inhalt, dass wir ihn nur schwerpunktmäßig betrachten können. Erster Schwerpunkt soll sein: Christen leben im Geist. Zweiter Schwerpunkt: Christen leben in Gemeinschaft. Dritter Schwerpunkt: Christen leben unter Gottes Verheißung. Kommen wir zum ersten Schwerpunkt: Christen leben im Geist. Paulus schreibt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und da ergibt sich natürlich für uns sofort die Frage, was heißt denn im Geist leben? Das Neue Testament bezeugt uns an vielen Stellen, dass das Leben als Christ eigentlich mit einer Entscheidung anfängt, nämlich ich entscheide mich, dass Jesus, der auferstandene Herr, der Sohn Gottes, mein persönlicher Herr sein soll. Dass ich ihm folgen will und dass er das Sagen hat für die Dinge, die in meinem Leben stattfinden. Und in dieser Situation, in dieser willentlichen Übereignung an Gott, hinein bereitet Gott ein Geschenk. Er versiegelt den, der so zu ihm kommt, mit dem Heiligen Geist für die Ewigkeit. Und das heißt, er schenkt den Geist Gottes, der uns zur Wahrheit leiten soll, der uns befähigt zu einem Leben und Kommunizieren mit Gott, denn ohne den Geist Gottes geht das gar nicht. Und der uns die Gewissheit in unserem Herzen vermittelt, dass wir ein geliebtes Kind Gottes sind, der uns hoffähig macht für das Reich Gottes als die Empfänger des ewigen Lebens, durch das Sühnopfer Jesu befreit aus der Macht von Schuld, aus bisherigen Gewohnheiten und befreit von der Endgültigkeit des Todes. Paulus schreibt nicht umsonst an die Gemeinde in Korinth: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Mit der Übereignung an Jesus Christus eröffnet sich dem Menschen durch das Wirken des Heiligen Geistes eine ganz neue Dimension seines Daseins und eine neue Personalbeziehung, eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Ich vertraue darauf, dass Gott mich den besten aller möglichen Lebenswege führt. Und diese persönliche Vertrauensbeziehung, die wird durch den Heiligen Geist hergestellt. Und das ist etwas ganz Großartiges. Wir müssen natürlich auch sagen, der übrigen Welt, die ohne Gott lebt, ist das völlig verborgen. Mit dem Heiligen Geist haben wir ein Angeld aus der Welt Gottes bekommen. Nicht aus dieser Welt, sondern aus Gottes Welt, das in uns ein neues Heimatbewusstsein bei Gott schafft. Und das meint Paulus hier mit dem Leben im Geist. Es ist ein Geheiligtsein von Gott und es ist nebenbei bemerkt unser größter Schatz, den wir hier haben in dieser vorläufigen Welt. Denn es kommt von Gott. Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium, was wir einander schuldig sind, die rettende Botschaft. Wir sind als Christen in eine neue Lebensqualität versetzt, die über den natürlichen Tod hinaus Fortbestand hat. Und nun schreibt Paulus den Gemeinden in Galatien: Wenn wir in dieser neuen Lebensqualität, in dieser persönlichen Gottesbeziehung, die uns geschenkt ist durch den Heiligen Geist, ein neues Zuhause gefunden haben, wenn wir Gemeinschaft mit dem Auferstandenen haben, dann lasst uns auch im Alltag im Geist wandeln. Lasst es sichtbar werden in eurem alltäglichen Leben, in dieser irdischen, vergänglichen Welt. Es muss ja etwas sichtbar werden, erkennbar werden, dass wir mehr haben. Aus der Welt Gottes empfangen wir zum Beispiel andere Bewertungsmaßstäbe. Wir sehen unter anderen Perspektiven. Wir sehen die Dinge in dieser Welt mit ihren Proportionen anders, weil diese vergehende Welt, in der wir leben, für uns eben nicht mehr alles ist. Paulus benennt ein nur auf das irdische, auf das vergängliche ausgerichtetes Alltagsleben als ein Säen auf Fleisch. Und diesen Begriff muss man ein bisschen erklären. Fleisch steht bei Paulus für alles Vergehende, für alles Natürliche in dieser Welt. Und ein Mensch, der sät, ist bei Paulus einer, der auf ein Ziel hinlebt. Also auf die Ernte, würde man in dem Bild sagen. Und es geht ihm aber bei diesem Sprachbild um das Lebensziel. Und er schreibt in unserem Text, wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Dieses auf den Geist sehen ist im Grunde genommen nur ein anderes Sprachbild für das sichtbar gewordene Leben im Geist, im Alltag. Und Paulus ist hier praktisch genug, einige Beispiele aufzuzählen, die aus dem Wandel im Geist, aus der alltäglichen Lebensgestaltung unter der Leitung des Heiligen Geistes sichtbar werden. Wer im Geist lebt, der hat es nicht mehr nötig, als erstes nennt Paulus, nach eigener eitler Ehre zu trachten. Er hat es nicht mehr nötig, sich und die anderen herauszufordern. Er hat es nicht nötig, in einen Überbietungswettkampf einzutreten oder voll Neid auf andere zu blicken. Er wird Gutes tun, freigebig sein, nicht etwa, weil er das soll und muss, wie das in einer Gesetzesreligion wäre. Nein, sondern weil die Maßstäbe Gottes durch den Heiligen Geist seine eigenen Maßstäbe geworden sind. Wir kommen zu unserem zweiten Schwerpunkt. Christen leben in Gemeinschaft. Dieses Leben in Gemeinschaft, wir können auch Gemeindeleben sagen, ist von Gott gewollt. In der Gemeinde zeigt sich nämlich auch das Leben im Geist zu einem anderen Umgang untereinander führt. Aber dieses Leben in Gemeinschaft ist auch eine Herausforderung, wenn wir ehrlich sind, für uns alle. An unsere Fähigkeit zur Nächstenliebe, an unsere Fähigkeit zur Geduld, an unsere Fähigkeit, dort in die Bresche zu springen, wo die Lücke bleibt, an unsere Barmherzigkeit mit den anderen und an unsere Wahrhaftigkeit. Und liebe Gemeinde, wissen Sie, woran das liegt, dass das für uns so eine Herausforderung ist und dass das eigentlich so von Natur aus gar nicht gelingen müsste? Es liegt daran, dass wir alle schuldig sind vor Gott. Wir sind Menschen, die der Gnade Gottes bedürftig sind. Natürlich, wir wissen es und wir haben es ganz gewiss, hoffentlich verinnerlicht in unseren Herzen. Gott vergibt jedem von uns, der seine Schuld bekennt. Aber wir wissen auch ganz genau, dass es mitunter diese Brocken gibt, diese Trümmerbrocken, die die Folgen von unserer Schuld sind und sie liegen irgendwie im Weg. Mit anderen Worten, wir sind Menschen, die der Gnade Gottes bedürftig bleiben und tragen eine Hypothek mit uns herum, eine Belastung. Und aus dieser Belastung folgt auch unsere alltägliche Versuchlichkeit. Wer kennt das nicht? Wir sind versucht, in alte Lebensschemata zurückzufallen, obwohl wir es nicht müssen, aber oft genug werden wir reingelegt von einer Macht, die uns von Gott trennen will. Christen sind umkämpfte Leute. Und Paulus schreibt vor diesem Hintergrund, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Ein jeder wird seine eigene Last tragen. Bei den Gemeinden in Galatien gab es Spannungen. Man regte sich übereinander auf, mal hinter dem Rücken, mal ganz offen. Man hatte sich so bestimmte Maßstäbe gemacht, mit denen man die Gemeinde in die Guten und in die weniger Guten voneinander unterschied. Und so geht es im Übrigen in der gesamten gefallenen Welt zu. Wir sind natürlich die Guten und die anderen sind die Bösen, das behauptet jede Seite von sich. Und genau dieses Denken war in den Gemeinden von Galatien eingesickert. Und es wurde begründet mit bestimmten Verhaltensregeln, die der Paulus in dem Brief auch alle nennt, Gesetzesreligion. Und Paulus macht deutlich, Gemeinde Jesu folgt nicht diesem Denkschema. Sie ist vielmehr eine Gemeinschaft von Leuten, die sich schuldig wissen und die sich begnadigt wissen von Gott und die durch den Heiligen Geist trotz ihrer Belastungen zusammengeführt worden sind, und zwar zur Ehre Gottes. Und diese vom Heiligen Geist gestiftete Gemeinschaft, die richtet eben nicht, sondern sie trägt und sie erträgt. Sie hilft dem, der hingefallen ist, wieder auf, und sie tritt nicht nach. Der Geist Gottes, in dem wir leben als Christen, ist ein sanftmütiger Geist, sagt Paulus. Der Geist Gottes bewirkt im Christen auch den demütigen, vielleicht sogar erschrockenen Blick auf sich selbst, dass man genauso versucht ist wie der andere und vielleicht auch versagen kann. Wir alle bleiben der Gnade Gottes bedürftig. Leben in Gemeinschaft, die von Gott gestiftet ist, formt unter uns nicht etwa eine Elitetruppe im Kampf gegen die Bösen, sondern Leben in der von Gott gestifteten Gemeinschaft, das heißt, den anderen tragen, sagen wir ruhig ehrlich, vielleicht manchmal ertragen mit seiner Last, mit seiner Lebenshypothek. Und Paulus fügt hinzu, damit keiner sich Illusionen hingibt, ein jeder wird seine Last tragen, seine Lebenshypothek schleppt er mit sich herum. Und in der Gemeinschaft der Jünger Jesu gilt, wir tragen einander, weil wir alle etwas zu ertragen haben. Wir tragen einander, weil Jesus Christus uns persönlich so begegnet ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und er hat für uns den Höchstpreis bei Gott bezahlt. Johannes schreibt über Jesus, und so wie er die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis ans Ende. So einfach ist das Gesetz Christi, in Liebe tragen bis ans Ende. Und dieses Gesetz Christi, das ist die Lebensform der Gemeinde, der vom Heiligen Geist gestifteten Gemeinschaft und die Antwort auf alle Gesetzesreligionen und auf alle gut-böse Einteilungen der Menschen in dieser Welt. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und Paulus fügt noch etwas hinzu, was für die Gemeinde Jesu gilt. Wir alle haben vor Gott eigentlich keinen Grund zum Ruhm. Wenn einer denkt, er sei etwas Besseres, so argumentiert er, dann ist das einfach nur Selbstbetrug. Und deshalb steht es jedem von uns wohl an, dass wir unser Leben vor Gott immer wieder prüfen. Und auch da wird uns der Heilige Geist Schritt für Schritt aufdecken, was wir vielleicht vor Gott ausräumen müssen. Und dieses Prüfen wird uns dahin führen, dass wir keine Quervergleiche mehr führen, sondern dass wir uns ausrichten am Willen Gottes. Unser einziger Ruhm wird sein, dass Jesus für alle unsere Lebensschuld bezahlt hat und dass wir Vergebung gesucht und empfangen haben und dass wir sie angenommen haben. Wir kommen zum dritten und letzten Schritt durch unseren Text. Christen leben unter Gottes Verheißung. Und das ist jetzt ein zukunftsweisender Schwerpunkt. Dazu schreibt Paulus dreimal von einer verheißenen Ernte unseres Lebens, auf die wir zugehen. Erstes, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Die zweite Stelle, wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und das dritte, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das heißt, ganz am Anfang erstmal, Gott verbürgt sich mit seiner Ehre dafür, dass jeder Säende auch ernten wird. Niemand unter uns wird einmal sagen müssen, ich habe zwar gesät, aber nichts geerntet. Die Frage ist nur, was für eine Aussaat wir in unserer Lebenszeit, in unserer Umgebung ausbringen. Lassen wir uns vom Zeitgeist leiten oder vom Geist Gottes? Wir könnten auch mit den Worten Jesu fragen aus den Evangelien, säen wir den Weizen oder werfen wir den Samen von Unkraut unter den Weizen? Auf jeden Fall aber, wir haben die Verheißung von Gott, dass unser Säen, das in Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus geschieht, das im Gehorsam gegenüber seinem Willen, seinem Wort geschieht und unter der Anleitung des Geistes Gottes erfolgt, unter der Zusage einer Ernte steht. Und von dieser Ernte spricht das zweite Pauluswort von den dreien konkreter. Wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Es geht also, liebe Gemeinde, um nicht weniger als um das ewige Leben. Leben bei Gott. Leben mit Gott in seinem Reich. Leben in der Gegenwart des auferstandenen und erhöhten Christus, der uns durch das Tor des Todes trägt, vom Glauben zum Schauen hindurchdringen lässt, der uns bekleidet mit der Herrlichkeit, die der himmlische Vater seinen Kindern zugedacht hat. Gott wird alle Tränen abwischen. Gott wird alle Schmerzen stillen. Gott wird alle Sehnsucht stillen. Alle unbeantworteten Fragen werden bei ihm zur Ruhe kommen und Antwort finden. Befreit von allem Leid und von aller Ungerechtigkeit in dieser gefallenen Welt werden wir Gottes ganz große Gerechtigkeit erfahren. Das ist Gottes Verheißung. Und er hat in der Geschichte seines Wirkens, in der Heilsgeschichte, sich immer an sein Wort gehalten. Das dritte Erntewort des Paulus in unserem Text lautet: Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Vielleicht haben Sie mitbekommen, in diesem Satz des Paulus ist von zwei Zeiten die Rede. Erste Zeit: Gott legt die Zeit der Ernte fest. Es ist seine Zeit. Es ist seine Entscheidung, wann er unser Säen als vollendet betrachtet. Aber es ist unsere Zeit, das ist die zweite Zeit, die wir bis dahin zur Aussaat nutzen dürfen. Und wie Paulus allgemein sagt, nutzen dürfen, um Gutes zu tun im Vertrauen auf Jesus, im Gehorsam gegenüber den leisen Mahnungen des Heiligen Geistes an unser Herz. Nicht, dass wir wieder die Hintertür öffnen für eine Gesetzesreligion. Nein, es geht beim Gutes tun nicht um Punkte sammeln, sondern einfach um Lebensgestaltung in der von Gott geschenkten neuen Lebensqualität, die durch ein Geschenk aus der Welt Gottes befestigt ist und schon jetzt Züge der zukünftigen Herrlichkeit tragen darf. Alles Gute kommt von Gott, aber durch den Wandel im Geist findet es den Weg hinein in die Gemeinde, hinein zu den Glaubenden und auch sonst zu jedermann in unserer Umgebung. Leben unter den Verheißungen Gottes richtet unseren Blick und unsere Vorfreude sehr wohl auf das Ziel unseres Lebens. Aber unser Sendungs- und Verantwortungsbewusstsein auf die Menschen um uns herum, für die wir Segensträger sein dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir beten weiter. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Du beschenkst uns mit deinem Geist, damit wir darin leben und wandeln sollen. Du beschenkst uns mit Gemeinschaft, die du durch deinen Geist gestiftet hast. Du beschenkst uns mit Verheißungen für die Zukunft. Herr, wir wollen alles festhalten. Bleibe bei uns. Amen.